Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir erleben anders, dem Podcast des Autismuszentrums Sonnenschein St. Pölten. In diesem Podcast bieten wir Menschen im Autismus-Spektrum, deren Eltern, Fachpersonen und allen anderen Interessierten Informationen rund um das Thema Autismus-Spektrum. Einen besonderen Fokus legen wir dabei auf Kleinkinder. Mein Name ist Naima Gobara, ich bin Teil des Podcast-Teams im Autismuszentrum Sonnenschein und ich freue mich darauf, in diesem Podcast verschiedenste Aspekte und Fragestellungen mit unterschiedlichen InterviewpartnerInnen zu besprechen. Es ist uns wichtig zu betonen, jedes Kind ist einzigartig und jede Situation muss individuell betrachtet werden. Daher können und wollen wir mit diesem Podcast natürlich keine Therapie ersetzen, sondern grundlegende Informationen und Tipps mit Ihnen teilen, um unser, aber auch Ihr Wissen über das Autismus-Spektrum zu erweitern. Die Musik ist mir zu laut. Bitte dreh sie leiser. Bitte gib mir den Ball. Ich möchte mit dir spielen. Bitte hör auf, mich zu kitzeln. Das möchte ich nicht. Ich möchte den roten Pulli nicht anziehen. Der kratzt. Das sind einige Beispiele für Aussagen von Kindern, die uns ihre Bedürfnisse mitteilen. Nonverbale Kinder im Autismus-Spektrum sind jedoch oftmals nicht in der Lage, diese zu tätigen und versuchen sich stattdessen mit ihrem Verhalten verständlich zu machen. Häufig gelingt es ihnen aber nicht, ihre Bedürfnisse so entsprechend zu kommunizieren und sie beginnen zu schreien. Diese und viele andere Situationen können zu Missverständnissen und zu Frust sowohl bei den Kindern als auch in ihrem Umfeld führen. In Folge 6 mit Dr. Holzinger zu den Besonderheiten in der Sprache von Kindern im Autismus-Spektrum und in Folge 7 mit Johanna Fasching zu den Unterstützungsmöglichkeiten bei der sprachlichen Entwicklung haben wir uns bereits intensiv mit dem Thema Sprache in Bezug auf das Autismus-Spektrum auseinandergesetzt. Heute wollen wir uns Kindern widmen, deren aktive Sprache noch wenig bis gar nicht ausgeprägt ist und uns mit den verschiedenen Möglichkeiten beschäftigen, wie Kinder ihre Bedürfnisse zum Ausdruck bringen können. Dazu spreche ich heute mit der Logopädin Johanna Fasching. Sie ist auf die kindliche Sprachentwicklung und frühe Intervention spezialisiert und hat jahrelange Erfahrung mit der Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum. Frau Fasching, warum ist Ihrer Meinung nach die Fähigkeit, Bedürfnisse zu äußern, für Kinder besonders wichtig?
Wenn Kinder nicht sagen können, was sie brauchen oder was sie wollen oder was ihnen besonders wichtig ist, dann führt das ganz oft zu sehr frustrierenden Situationen. Also sie wollen dann gerne mit einem ganz bestimmten Spiel spielen, was ihnen besonders gut gefällt, aber sie können nicht sagen, dass sie das wollen oder sie wollen rausgehen und können das nicht mitteilen oder sie erleben etwas als ganz unangenehm, zum Beispiel ein lautes Geräusch und können das auch niemandem sagen, dass das leiser gedreht werden soll oder dass das aufhören soll. Also das kann für ein Kind ganz, ganz belastend sein, wenn es nie ausdrücken kann, was eigentlich in ihm vorgeht oder niemanden um Hilfe bitten kann oder Unterstützung bekommen kann von den Eltern oder anderen Bezugspersonen, weil es einfach keine Möglichkeit oder kein Werkzeug hat, sich da auszudrücken. Das heißt, es ist für das Kind ganz, ganz, ganz frustrierend, und es fühlt sich ganz oft hilflos. Ich stelle mir das als Therapeutin von Kindern im Autismus-Spektrum oft so vor, dass es eine große Hilflosigkeit auslöst. Und gleichzeitig auch bei den Bezugspersonen vom Kind, also bei den Eltern oder bei Pädagoginnen, Pädagogen oder bei uns Therapeutinnen und Therapeuten, uns geht es auch oft so, dass wir missverstehen, was das Kind gerade braucht oder möchte und uns auch sehr unsicher fühlen oder auch frustriert, weil wir einfach nicht genau wissen, warum es dem Kind gerade nicht gut geht, warum es gerade weint, warum es vielleicht den Raum verlassen möchte oder was es eigentlich will. Das heißt, auf beiden Seiten, beide Kommunikationspartner erleben, wenn Sprache nicht da ist und wenn das Kind seine Bedürfnisse nicht ausdrücken kann, oft ganz viel Frust und auch Traurigkeit und Hilflosigkeit.
Können Sie uns zu Beginn die verschiedenen Entwicklungsstufen der Bedürfnisäußerung erklären? Also was sind schon erste Formen der Bedürfnisäußerung und wie weit kann sich diese entwickeln?
Also Kinder im Autismus-Spektrum, die noch gar nicht oder ganz, ganz wenig sprechen können, da erzählen die Eltern ganz häufig von Situationen, in denen das Kind einfach weint und schreit, wenn es etwas nicht möchte oder wenn es etwas unbedingt möchte und die Eltern nicht herausfinden können, was das ist. Das heißt, dieses Weinen und Schreien, das ist schon so der erste Versuch des Kindes zu kommunizieren. Also es zeigt uns ganz, ganz deutlich, ich möchte das jetzt nicht oder ich brauche etwas, mir geht es gerade nicht gut. Aber wir als Kommunikationspartner des Kindes müssen noch interpretieren, raten, überlegen, was es sein könnte, was dem Kind in der Situation hilft. Das ist so die erste Stufe der Bedürfniskommunikation. Also jedes Verhalten eigentlich des Kindes, es kann auch zum Beispiel so ein aggressives Verhalten sein, es ärgert sich sehr, sehr, sehr und schlägt dann vielleicht auf den Tisch oder manche Kinder verletzen sich dann auch selbst aus diesem Frust heraus. Und dieses Verhalten ist auch schon ein Versuch der Kommunikation des Kindes. Also ich möchte etwas verändern. Viele Kinder lernen dann aber im Verlauf, dass sie zum Beispiel auch auf Gegenstände zeigen können und dass dann Mama oder Papa zu diesem Gegenstand gehen und sagen, aha, möchtest du, ich weiß nicht, zum Beispiel den Ball und den Ball dem Kind bringen. Und das ist so ein erstes Aha-Erlebnis für das Kind oder ein sehr freudvolles Erlebnis. Aha, wenn ich auf den Gegenstand zeige, dann wissen Mama und Papa Bescheid, woran ich gerade denke oder was ich gerade brauche. Also dieses Zeigen, das könnte so etwas sein. Davor ist es auch häufig so, dass Kinder ihre Kommunikationspartner an der Hand nehmen und einfach dahin bringen, wo sie gerade sein möchten oder zu einem Gegenstand hinbringen, der sie interessiert. Also wenn da im Raum ein Puppenhaus steht und sie möchten das jetzt gerne anschauen oder es steht am Regal und sie möchten gerne, dass das heruntergehoben wird, dann nehmen sie die Mama mal an der Hand und ziehen sie dahin und dann funktioniert das auch schon gut. Also die Mama steht dann vorm Regal und kann dann schon sagen, ah, es ist das Puppenhaus, was du da gerade möchtest. Diese Stufen, dieses zuerst mal einfach nur schreien und weinen, dann an der Hand nehmen und hinziehen, dann auf den Gegenstand zeigen, das sind alles schon Kommunikationsversuche des Kindes. Und erst im Verlauf lernen die Kinder, dass sie eben auch mit Sprache, mit Wörtern um etwas bitten können. Also wenn sie dann eben zum Beispiel Auto sagen, dass die Mama dann ganz genau Bescheid weiß, was das Kind jetzt gerade möchte, also das Auto zu haben. Und umso mehr sich die Sprache dann ausreift, umso besser der sprachliche Ausdruck wird. Also wenn das Kind dann auch Sätze bilden kann oder auch genauer definieren kann, ich möchte das blaue Auto oder das rote Auto, ich möchte mit dem Auto fahren oder ich möchte das Auto kaufen, je nachdem, was es ist. Umso genauer wissen wir dann auch, welches Bedürfnis das Kind hat.
Bedürfnisäußerung stellt ja nur eine Funktion, wenn auch sowohl für Kinder als auch Eltern eine sehr wichtige Funktion der Sprache dar, also eine Art, um Sprache zu nutzen. Welche weiteren Funktionen können noch unterschieden werden?
Also die Bedürfnisäußerung bedeutet, dass das Kind einfach sagen kann, was es braucht und was es möchte. Es richtet also einen Appell an jemanden, weil es ja ein Bedürfnis hat, weil es etwas braucht. Es könnte aber zum Beispiel auch einfach ein Interesse teilen, das Kind. Also etwas, was ihm besonders gut gefällt, benennen und kommentieren. Zum Beispiel, es sieht aus dem Fenster raus und sieht draußen einen Vogel sitzen und sagt, Vogel. Dann hat das jetzt keinen Appell, es muss nichts unternommen werden, sondern es möchte einfach nur sagen, ich habe den Vogel gesehen, ich finde den schön, ich möchte dir mitteilen, dass er da ist. Also dieses Teilen von Interesse, das gibt es eben auch noch. Und dann eben auch das Berichten über Geschehenes, Erzählen von Dingen, die vielleicht im Kindergarten vorgegangen sind und wo die Mama und der Papa nicht dabei waren, davon zu berichten, das könnte auch noch eine Stufe sein. Und das ist auch hierarchisch aufgebaut. Also für Kinder ist es am Anfang am leichtesten oder am klarsten, am direktesten, ein Wort zu nennen, wenn es diesen Gegenstand gerne haben möchte. Also zum Beispiel Banane zu sagen, wenn es gerne eine Banane hätte. Dann das Interesse zu teilen, das kommt häufig erst danach in einem nächsten Entwicklungsschritt. Also einfach die Banane zu benennen und zu sagen, dass das Kind das zum Beispiel in einem Buch sieht, ah, da ist die Banane, das wäre dann erst danach. Das ist oft für Kinder, die sich sehr schwer tun in der Kommunikation, noch nicht so klar, dass auch das möglich ist und dass sie das auch können. Und das Erzählen von Geschehenem, von etwas, was gerade nicht da ist, was in der Vergangenheit passiert ist oder was in der Zukunft vielleicht bevorsteht, das ist auch erst in einem späteren Entwicklungsschritt möglich. Da müssen sich die Kinder auch vorstellen können, dass die Eltern zum Beispiel eben nicht im Kindergarten dabei waren und deswegen nicht wissen, was da heute gesungen wurde zum Beispiel. Das kommt erst viel später dran.
Musik. Trotz dem großen Frust, nicht verstanden zu werden, den Sie ja zu Beginn schon erwähnt haben, fehlt es Kindern im Autismus-Spektrum teilweise auch einfach an Motivation, Sprache zu erlernen. Warum ist es deswegen besonders wichtig, Kindern im Autismus-Spektrum Sprache freudvoll zu vermitteln?
Ja, also für uns ist es eigentlich gelingt Sprache und Sprachentwicklung eigentlich sehr automatisch und ganz selbstverständlich. Also es fühlt sich gar nicht mehr so an, als wäre das anstrengend oder schwierig, etwas zu formulieren, was wir gerne wollen. Anders ist es aber bei Kindern im Autismus-Spektrum. Für die stellt Sprachentwicklung häufig, nicht immer, aber sehr häufig, eine große Herausforderung dar und mitunter auch eine große Anstrengung. Das heißt, um diese Fähigkeit zu aktivieren und zu nutzen und sprechen zu lernen, da braucht das Kind ein hohes Maß an Konzentration und Fokus und auch eben Motivation, um an dieser Fähigkeit zu trainieren und zu üben. Und wie lernen wir am allerbesten? Wenn uns etwas gefällt. Also das ist bei allen gleich. Wenn ich für etwas brenne, wenn ich mich für etwas begeistere, dann kann ich mir die Dinge gut merken, dann kann ich gut lernen, dann komme ich vorwärts. Und für Kinder im Autismus-Spektrum bedeutet das in der Therapie, also in der logopädischen Therapie zur Sprache, dass wir am Anfang herausfinden, wofür sich das Kind besonders begeistert. Also welche Spielmaterialien, welche Situationen, welche Dinge sind es, die dem Kind besonders Spaß machen. Denn dann gibt es den Fokus auf diesen Gegenstand, auf dieses Material, den wir brauchen und die Motivation, um an etwas zu arbeiten, was dem Kind eigentlich sehr schwer fällt, nämlich Sprache.
Können Sie uns da vielleicht einen noch tieferen Einblick geben, wie Sie in der Therapie an der Bedürfnisäußerung arbeiten und wie Sie diese vor allem möglichst spaßvoll gestalten?
Ja, also Bedürfnisäußerung ist eben oft so das Erste, woran ich arbeite, weil es so klar und deutlich ist, was das Kind begeistert, wenn es mir eben ein Bedürfnis mitteilt. Also es ist oft das Erste. Also es geht dann danach auch darum, dass das Kind Interessen teilt oder freudvoll eben Dinge kommentiert oder erzählt. Bedürfnisäußerung kommt aber oft als Erstes. Denn wenn das Kind etwas besonders gerne möchte und mich dann eben an der Hand dahin zieht, dann weiß ich oft ganz klar, das ist es, was das Kind jetzt gerne hat. Ein Beispiel, also wenn das Kind sich besonders für Autos interessiert, also ich habe da so eine Box mit Matchbox-Autos zum Beispiel, dann kann ich das so gestalten, dass diese Box erstmal nicht sofort für das Kind zugänglich ist, weil dann würde es sich auch einfach alleine damit beschäftigen und es wäre vielleicht in dem Moment okay, weil es ja noch keine oder noch wenig Strategien entwickelt hat, um mich ins Spiel mit einzubeziehen und um das Spiel so wechselseitig zu machen. Da liegt es an mir, das dem Kind irgendwie anzubieten und zu zeigen, hey, dieses Spiel zusammen zu machen, das kann auch ganz, ganz viel Freude bereiten. Und ich habe da zum Beispiel so einen Tunnel und ich bin dann diejenige, die mit der Box am Anfang des Tunnels steht und die Autos immer losschickt, wenn mir das Kind ein Signal gibt, je nachdem, wo das Kind gerade in seiner Sprachentwicklung steht. Also ich könnte dem Kind anbieten zu sagen, los, und bei jedem Los fährt ein Auto los. Oder das Kind kann vielleicht auch schon Auto los sagen und dann fährt das Auto los. Oder das Kind gibt mir eben ein anderes Signal. Also es hat dann zum Beispiel irgendwie ein Bild von einem Auto und immer wenn es mir das Bild gibt, fährt das Auto los. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie das Kind um diesen Start bitten kann sozusagen. Und wenn das Auto dann unten rauszischt, dann kann das Kind jetzt zum Beispiel das Auto einparken. Also ich habe da einen Patienten, der liebt es, die Autos dann nebeneinander in die Parkgarage zu stellen. Und das heißt, es ist eine große Motivation, eine große Freude, dass das Auto durch den Tunnel runterkommt, weil er es dann einparken kann. Und somit macht es ihm auch super viel Spaß, dann das Startsignal dafür zu geben.
Sie haben schon ein Beispiel mit einem Bild eines Autos beschrieben, um zu zeigen, dass das Auto losfahren soll. Welche weiteren Hilfsmittel verwenden Sie bei Kindern, die ihre Bedürfnisse noch nicht verbal kommunizieren können? Und warum ist es so wichtig, Kindern eine sogenannte unterstützte Kommunikation anzubieten?
Ja, die unterstützte Kommunikation ist ein ganz, ganz wertvolles Werkzeug für Kinder, die noch nicht sprechen können oder denen das Sprechen besonders schwer fällt, weil es wie so ein Hilfsmittel, also man könnte sagen, wie eine Krücke funktioniert, so eine Unterstützung, wenn mir noch etwas schwer fällt, damit es leichter geht. Also es soll die Sprache nicht ersetzen, es soll keine Alternative dafür sein, sondern ein Hilfsmittel, um eben auch das Kommunizieren, das Austauschen mit anderen, das gemeinsame Spielen einfacher und zugänglicher zu machen für die Kinder. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Kinder unterstützen kann, die sich schwer tun in der Kommunikation. Und das kommt immer ganz aufs Kind, auf die Fähigkeiten und auf die Bedürfnisse des Kindes drauf an, was man dann auswählen kann. Ganz grundsätzlich gesagt könnten das zum Beispiel Gebärden sein, die die Kommunikation unterstützen. Es könnten Bilder sein, die die Kommunikation unterstützen. Und es gibt auch digitale Medien, also sogenannte Talker, das sind Tablets, die auch die Kommunikation unterstützen. Gebärden, das kann man sich so vorstellen, dass ein Kind, das eben die Sprache schon sehr gut versteht, aber selber sich sprachlich noch nicht gut ausdrücken kann, auf diese Gebärde dann zurückgreifen kann. Das heißt, ich modelliere, ich zeige vor als Therapeutin, dass das Kind immer, wenn es nochmal schaukeln möchte, eine Gebärde dazu machen kann. Und das Kind verbindet dann eben oder sieht immer wieder, aha, wenn die Therapeutin nochmal sagt oder wenn es nochmal losgeht mit der Schaukel, dann macht sie eben auch diese Bewegung mit der Hand dazu. Und das Kind beginnt dann das nachzuahmen. Das heißt, es baut eigentlich ein Vokabular auch mit Körpersprache auf. Und das fällt manchen Kindern viel, viel leichter als verbale Sprache und ist deswegen super motivierend. Das heißt, es erlebt plötzlich, wow, ich muss jetzt nicht dieses furchtbar schwierige Wort nochmal versuchen zu sagen, was mir so schwer fällt, sondern ich mache eine Geste und schaffe es dadurch. Und wir Therapeuten passen dann auch, also wir verbinden die Gebärde auch immer mit einem Wort, damit eben das nicht alternativ oder ersetzend für Sprache ist, sondern begleitend und unterstützend. Und dann könnte das eben so, weil das Wort nochmal sehr, sehr schwierig aussprechen ist für manche Kinder, also weil auch die Aussprache betroffen sein kann, dass wir das dann ersetzen mit No zum Beispiel oder sowas wie eine Geste, die dann, also man kann die Gesten auch anpassen, dass man zum Beispiel zeigt mit dem Finger, noch einmal, also den Finger wie einmal hochzeigen und dann einmal das Wort ist für noch einmal. Also das ganz anzupassen an die Fähigkeiten des Kindes, total individuell. Also ich habe für jedes Kind dann wie ein eigenes Vokabular oder eine eigene Vokabelliste an Gebärden, weil man die so gut individuell verändern kann und für die Familie und für das Kind alltagstauglich und gut gestalten kann. Aber nicht jedes Kind kann gut auf Körperbewegungen zugreifen oder kann gut Körperbewegungen imitieren. Manchen Kindern fällt das auch richtig schwer. Und dann gibt es auch eine andere Methode, und zwar sprechen viele Kinder im Autismus-Spektrum gut auf Bilder an. Das heißt, sie sind fasziniert von Bildern. Sie schauen sich sehr gerne Bilder an, erkennen auch gut Details und mögen das sehr, sehr gerne. Und dann wähle ich eher eine bildgestützte Kommunikation an. Das kann eben zum Beispiel so sein, dass das Kind die Lieblingsspiele oder die Lieblingslieder auf einem Bild bekommen, also dass man die dann ausdruckt und eine Sammelmappe erstellt oder ein Sammelbuch erstellt. Und also ich habe zum Beispiel ein Kind, das liebt zwei Lieder besonders. Das eine ist ein Uhrenlied, dafür steht das Bild der Uhr, und das andere ist ein Krokodillied, dafür steht das Bild des Krokodils. Und das Kind kann mir ganz einfach sagen, welches Lied es heute zum Beginn der Therapie singen möchte, indem es einfach auf das Bild zeigt oder mir das Bild in die Hand gibt. Und somit ist auch ein wunderbares Kommunikationsmittel entstanden, und ich verbinde das dann eben auch immer mit dem Wort. Das heißt, ich modelliere, ich zeige wieder vor, wenn mir das Kind das Bild mit dem Krokodil gibt, sage ich ganz deutlich, ah, das Krokodil, das Krokodillied. Das heißt, das Kind hat sofort die Verbindung Bild und Wort. Und das ist ganz klar ein ganz deutlicher Reiz. Und diese intensiven, klaren, deutlichen Reize, die helfen dem Kind dann, einzelne Wörter und dann immer mehr Sprache auch aufzubauen. Und auch diese Wörter kann man natürlich auch, wenn das Kind mit der Aussprache Probleme hat, wieder gut anpassen. Vielleicht mal nur einen einzelnen Laut dazu verbinden. Das Krokodil macht zum Beispiel immer wow oder ein anderes Tiergeräusch oder die Uhr macht Tick-Tack und das könnte man auch gut ersetzen. Das ist die bildgestützte Kommunikation. Und Tablets, Talker, da gibt es ganz bestimmte Apps, die gefüllt sind mit tausenden Bildern und die man auch selber noch weiter befüllen kann mit Fotos oder mit spezifischen Bildern, die für das Kind besonders gut passen. Und da wählt man dann einzelne Seiten, einzelne Gruppierungen aus, die für das Kind gut passen. Das heißt, auch hier kann ich am Tablet mal starten mit dem Bild der Uhr für das Uhrenlied, das Bild des Krokodils für das Krokodillied und das Kind kann dann durch Drücken auf eins der Bilder mir sein Bedürfnis mitteilen. Oder da könnten dann eben zum Beispiel so Symbole drauf sein für Ja und Nein. Und das Kind kann mir dann mitteilen, wenn ich ein Spiel anbiete, ja, das machen wir oder nein, das will ich nicht. Und so auch das Bedürfnis mitteilen, also da gibt es dann unendliche Möglichkeiten.
Wie entscheiden Sie, welche Formen der unterstützten Kommunikation Sie bei welchem Kind verwenden? Und was sind auch die Unterschiede bzw. Vor- und Nachteile, zum Beispiel von Bildern oder Tablets?
Also es hängt eben sehr von der Persönlichkeit des Kindes ab, welches Werkzeug der unterstützten Kommunikation für dieses Kind besonders gut passt. Wenn ein Kind von den vielen Bildern am Tablet total überfordert ist und das viel zu viel Reiz und Eindruck ist oder die Eltern vielleicht auch das Gefühl haben, wir wollen kein so ein digitales Medium immer dabei haben und damit arbeiten, uns ist das analog lieber, dann ist das genau das Richtige für diese Familie. Also es gibt kein richtig oder falsch, sondern es hängt ganz individuell von Kind und Eltern ab, wofür sie sich entscheiden. Und eben wenn das Kind schon uns zeigt, dass es sehr, sehr interessiert an Bildern ist, dann ist es sehr naheliegend, dann auch Bilder zum Kommunizieren zu verwenden. Und wenn das Kind besonders gerne in Bewegung ist und vielleicht immer versucht, schon darzustellen, was es gerade meint, aber noch nicht so richtig die Bewegung oder die richtige Geste herausgefunden hat, dann weiß ich, hey, da können Gebärden richtig gut funktionieren. Aber da möchte ich eben Eltern auch ermutigen, auch so selber in sich hineinzuspüren oder mit dem Kind gemeinsam herauszufinden, was passt für uns. Es muss nicht für jede Familie ein Tablet sein und es muss nicht für jede Familie gebärdenunterstützte Kommunikation sein. Also für jedes Kind mit im Autismus-Spektrum, das sich mit dem Sprechen schwer tut, wird es eine ganz individuelle Möglichkeit und Lösung geben.
Welches Ziel verfolgen Sie, wenn Sie beginnen, mit Kindern mit unterstützter Kommunikation zu arbeiten? Haben Sie da einen Plan, wie weit Sie kommen möchten oder gibt es konkrete Zielsetzungen, zum Beispiel das Kind soll lernen, einzelne Wörter zu sprechen, auf die hingearbeitet wird?
Also das ganz vorderrangige Ziel ist erstmal, das Störungsbewusstsein des Kindes und den Frust des Kindes zu reduzieren, indem das Kind wieder in eine eigens initiierte Kommunikation kennenlernen kann. Also ihm zu zeigen, du kannst mit mir kommunizieren, es macht Spaß und es macht Freude. Also da steht mal so an erster Stelle. Und das kann so der Motor sein für die nachstehenden Ziele. Also wenn das Kind eben dann merkt, es geht total gut, mit diesem Bild bekomme ich mein Bedürfnis befriedigt, dann kann es sich eben auch auf die weiteren Ziele erst einlassen, darauf konzentrieren und eben das verbale Sprache lernen, geht dann los. Das heißt, wir erleben ganz oft, dass unterstützte Kommunikation am Beginn der Therapie steht und dann eben individuelle Ziele wie zum Beispiel Aufbauen von Wortschatz in einem bestimmten Bereich, also Alltagswörter wie zum Beispiel Kleidungsstücke oder Lebensmittel, dass wir das dann auch verbal erarbeiten können mit diesem Hilfsmittel. Oder dass dann bei Kindern, die schon weiter sind, dann auch Sätze gebaut werden. Also dass dann nicht nur ein Wort dargestellt ist, sondern zwei Wörter in Verbindung. Und also das kann man, ein Beispiel dafür wäre ich, mit den Kindern mache ich das ganz gerne, dass wir dann verschiedene Lebensmittel und auch verschiedene Figuren haben oder Fotos. Wir haben da zum Beispiel den Papa und die Oma und das Kind selbst. Und dann gibt es eine Banane, eine Schokolade und eine Milch. Und das Kind kann dann Sätze üben, indem wir zum Beispiel erzählen, der Papa will Milch trinken, ich will die Banane essen, also dass man das so kombiniert und das auch alles spielerisch genau in ein Spiel einbaut. Also es geht auch dann manchmal schon um das Ziel, Sätze zu bilden. Es kann aber eben auch sein, dass die Aussprache des Kindes auch betroffen ist. Das heißt, dass wir dann anhand dieser unterstützten Kommunikation erstmal einzelne Geräusche, einzelne Laute, Silben und dann Wörter aufbauen. Aber die haben in Verbindung mit diesem Bild oder mit dieser Gebärde dann eben eine Bedeutung, die tragen eine Bedeutung, ein Bedürfnis wird damit befriedigt und deswegen ist die Motivation und die Freude des Kindes viel, viel stärker und das Kind kann eben auch diese Einzellaute, die davor noch besonders schwer waren, dadurch üben. Genau, also die Ziele sind sehr, sehr vielseitig und unterstützte Kommunikation unterstützt den Prozess von Anfang an.
Kann es zu Schwierigkeiten kommen, Kindern dann gesprochene Sprache beizubringen, wenn diese vielleicht schon das Gefühl haben, durch Zeigegesten oder Bilder bekomme ich eigentlich eh genug und mehr brauchen sie gar nicht unbedingt?
Also ganz grundsätzlich ist zu sagen, dass nicht umsonst Sprache unser Mittel ist, um zu kommunizieren. Also dass Sprache schon sehr, sehr praktisch ist und sehr, sehr gut helfen kann, um im Alltag zurechtzukommen und ein Bild zu geben oder auf ein Bild zu drücken oder eine Gebärde zu machen, das kann auch ein bisschen schwieriger sein. Das heißt, sobald das Kind entdeckt, dass das Sprechen auch gut funktioniert und gut klappt und ihm auch hilft, seine Bedürfnisse zu befriedigen, wird das Kind sich diese Fähigkeit des Sprechens immer zuerst nehmen. Das heißt, es wird für das Kind das eine durch die das Sprechen durch die unterstützte Kommunikation einfacher und deswegen wird sich das dann im Prozess dann umkehren und das Sprechen immer mehr Platz bekommen in der Kommunikation des Kindes. Aber dadurch, dass für Kinder im Autismus-Spektrum Kommunikation, also so, dass, aha, Wörter haben Bedeutung und mein Partner, ein Kommunikationspartner, der geht auf mich ein, der ist mit mir da, der spielt mit mir, der macht mit mir ganz viele Dinge, die mir Spaß und Freude bereiten, dass das erst so ein Weg des Entdeckens ist, also dass das nicht so automatisch gleich im Säuglingsalter entsteht, sondern dass da erst so dieses Hinführen passiert und deswegen oft Sprache so als schwierig und wenig verwendet in den Hintergrund rutscht. Aber sobald dieses Thema eben immer einfacher wird für das Kind, dieses in Kommunikation treten, wird es sich auch Sprache nehmen, mit diesem Werkzeug zu kommunizieren. Und wir erleben eben unterstützte Kommunikationsmittel wie Gebärden, Bilder und Tablets immer nur als Zusatz, also eben wie diese Krücke, wie ich das vorher beschrieben habe, und nicht als ersetzend.
Welche Rolle spielen Eltern in der Therapie bei Ihnen? Wie können sie einbezogen werden und warum ist das sinnvoll bzw. auch wichtig?
Also aus ganz unterschiedlichen Gründen bin ich eine große Befürworterin dafür, dass Therapeutinnen und Eltern ganz eng zusammenarbeiten. Eltern sind die Experten, Expertinnen für ihre Kinder. Sie verbringen wahnsinnig viel Zeit mit dem Kind, erleben ganz viele verschiedene Situationen und können mir so am Beginn der Therapie mal sagen, was ist denn im Alltag dieser Familie besonders relevant. Worum geht es denn? Was sind die schwierigen Situationen? Oder was wissen die Eltern darüber, wo das Kind besonders motiviert und interessiert ist? Das heißt, ich beginne nicht bei Null als Therapeutin, sondern ich habe die Eltern als super Unterstützung, um mich in die Welt des Kindes quasi mitzunehmen, wenn das Kind mich da sprachlich noch nicht so mitnehmen kann. Und wenn die Eltern dann in der Therapie dabei sind, dann erarbeiten wir eben die unterstützte Kommunikation oder die verschiedenen Übungen und Spiele mit dem Kind immer in einem Kontext, den das Kind kennt und den das Kind auch zu Hause mit den Eltern gemeinsam dann auch wiederholen kann, nämlich das gemeinsame Spiel mit Mama und Papa. Das heißt, es findet nicht nur einmal die Woche hier in der Therapie statt, sondern ganz, ganz oft jeden Tag immer wieder. Und die Eltern kommen eben mit viel Wissen über das Kind und über die Umwelt des Kindes und über den Alltag des Kindes zu mir. Und ich komme mit dem Wissen über die Sprachentwicklung, über die verschiedenen Stufen, über den Aufbau der Therapie, damit es eben nicht überfordernd ist, damit das Tempo gut passt und damit die Eltern und das Kind diesen, manchmal ist es auch so ein bisschen ein Schritt zurück, machen wir es nochmal einfacher und dass das Kind da gut mitkommt und da gut reinkommt in diese Welt der Kommunikation. Genau, also der Austausch zwischen Eltern und Therapeutinnen ist eigentlich unerlässlich und das gemeinsame Arbeiten.
Haben Sie vielleicht auch ein Beispiel dafür, was Eltern ganz einfach zu Hause üben können, ohne viel Therapiematerial?
Also ein Spiel, was total beliebt ist bei den Kindern und auch ganz, ganz einfach, und deswegen beginne ich damit ganz gerne, weil es auch so alltagsnah ist und auch kein Material braucht, sondern alles dazu hat man zu Hause, und zwar so ein Schuhsalat oder Schuhe verstecken. Also, dass man sich mit dem Kind hinsetzt und unter eine Decke werden die Schuhe von der Therapeutin, die Schuhe vom Kind und dann noch so kleine Schuhe von einer Puppe versteckt. Die sind sehr, sehr unterschiedlich, diese drei Schuhe. Und wir ziehen dann abwechselnd einen Schuh unter dieser Decke hervor und schauen, in wem der gehört. Und dann, also wenn dann die Therapeutin einen Schuh rausnimmt, der ihm viel, viel, viel zu klein ist, weil es ein Puppenschuh ist, dann kann sie eben auf dem Tablet modellieren, nein, also eine Taste für nein, der passt nicht. Oder das Kind zieht eben den richtigen Schuh und man kann auf ja drücken, ja, der passt. Der passt. Oder wenn das Kind schon mehr sprechen kann, dann könnte es auch sowas sein wie zu klein und zu groß. Oder nein, das will ich nicht. Ja, das finde ich gut. Also, dass man da auch unterschiedlich damit arbeiten kann. Aber so grundsätzlich einfach ein lustiges Spiel, das das Kind zum Lachen bringt und das die Eltern dann zu Hause genauso umsetzen können und da jetzt kein Material extra dafür anschaffen müssen. Und deswegen ist sowas für mich total hilfreich in der Therapie. So und so ähnlich überlege ich mir oft Spiele, die natürlich nicht für jedes Kind passen und nicht jedem Kind Spaß machen, aber einfach eine gute Möglichkeit sind, um alltagsnahe zu arbeiten.
Können Sie abschließend noch einmal Ihre grundlegenden Tipps zur Förderung und Bedürfnisäußerung zusammenfassen?
Also ganz grundlegend ist es wahnsinnig wertvoll, den Interessen des Kindes zu folgen. Also die Interessen des Kindes, die Dinge, die das Kind begeistert, ins Zentrum zu stellen und damit zu beginnen, Sprache und Kommunikation zu fördern. Und nicht die Dinge, die besonders schwer sind, die besonders hart sind, die das Kind erst üben und lernen muss, sondern die Dinge, die es besonders gerne tut, da einzusteigen, das ist wahnsinnig wertvoll. Bei der unterstützten Kommunikation ist es ganz wertvoll, klein zu beginnen, mit wenigen Bildern zu arbeiten, nicht zu viel auf einmal zu machen, sondern kleinschrittig immer weiter zu gehen. Also zum Beispiel erstmal wirklich nur zwei Bilder nebeneinander zu verwenden oder auch vielleicht erstmal nur ein Bild, eine Gebärde nach der anderen zu lernen und dann nicht zu viel gleichzeitig zu machen. Es kann eben ganz gut sein, das Kind zu motivieren, indem Dinge, die es besonders gerne haben möchte, erstmal außer Reichweite sind und ich dem Kind dann helfe, dahin zu kommen. Also es bedeutet nicht, dass ich dem Kind dann die Dinge verwehre, wenn es sich nicht sprachlich äußert, sondern das Kind hat eben einen Anlass, eine Motivation, weil es zum Beispiel die Matchbox-Auto Box auf dem Regal sieht, dahin zu gehen und mir zu zeigen, oh, ich will damit unbedingt spielen. Und wenn das Kind dann da steht und mir das eben mit seinem Körper, mit dem, dass es da hingeht oder indem es meine Hand nimmt und mich hinzieht, zeigt und kommuniziert, dann kann ich darauf reagieren und kann sagen, ah, super, du willst mit dem Auto spielen. Ja, ich auch, jetzt geht's los. Also, dass das Kind einfach merkt, mit meiner Kommunikation, mit meinen Kommunikationsversuchen komme ich weiter. Und das setze ich als Therapeutin oder setzen dann auch die Eltern ein und geben dem Kind immer mehr Werkzeug, seien es Bilder, seien es Worte, was auch immer dem Kind gerade besonders hilft. Mhm. Also dieses kleine, schrittweise Vorgehen und mit den motivierenden Gegenständen und Spielen zu arbeiten, das ist eigentlich ganz, ganz zentral und das führt auf jeden Fall zu Erfolg.
Vielen, vielen Dank, Frau Fasching, dass Sie heute bei uns waren und mit uns über die Bedürfnisäußerung und die unterstützte Kommunikation gesprochen haben. Gibt es abschließend noch etwas, das Sie unseren HörerInnen mitgeben wollen?
Oft haben wir so einen genauen Plan im Kopf, was das Kind wie lernen soll. Aber es lohnt sich, die Perspektive des Kindes einzunehmen und von dem auszugehen, was für das Kind in dem Moment oder in dieser Phase seines Lebens gerade wichtig ist. Und das aufzugreifen und daran anzusetzen, weil dann eben das Kind viel involvierter ist, viel motivierter ist, viel mehr Freude daran hat, was es hier lernt oder was es mit den Eltern zu Hause lernt und das auch gleich verwenden und umsetzen kann. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass eben das nicht von uns Therapeutinnen ausgeht, woran gearbeitet wird, sondern Kind und Eltern und der Alltag dieser Familie den Rahmen und den Kontext und den Inhalt sehr, sehr prägt und vorgibt.
Liebe HörerInnen, auch bei Ihnen möchte ich mich bedanken, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wie bereits erwähnt, haben wir schon in Folge 6 und Folge 7 unseres Podcasts über die sprachliche Entwicklung bzw. Förderung von Kindern im Autismus-Spektrum gesprochen. Sollten Sie diese Folgen also noch nicht kennen, kann ich Ihnen sehr empfehlen, da nochmal reinzuhören für noch mehr Informationen zum Thema. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt und Sie keine weiteren Folgen verpassen wollen, vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Und wir freuen uns außerdem sehr, wenn Sie uns auf Spotify oder Ihrer bevorzugten Podcast-App eine Bewertung für diese Folge hinterlassen würden. Sollte dies Ihre erste Folge unseres Podcasts gewesen sein, erwarten Sie in früheren Folgen viele Informationen rund um das Thema Autismus-Spektrum, geeignete Diagnostik und Therapien, Tipps für den Beziehungsaufbau und Gespräche mit Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum. In der letzten Folge gab Psychologin Magistra Lisa Jägersberger praxisnahe Tipps, um Kinder im Autismus-Spektrum zu motivieren, etwas Neues zu lernen. Wenn Sie das Autismuszentrum Sonnenschein und unsere Arbeit für und mit Kindern im Autismus-Spektrum unterstützen wollen, freuen wir uns über jede noch so kleine Spende. Alle Informationen dazu finden Sie unter spenden.ambulatorium-sonnenschein.at und in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich, wenn Sie zur nächsten Folge wieder einschalten und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.